Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Ja, guten Abend. Ausgemerzt. Wie Medien die Stimmung in Kommentarspalten verbessern können.
Ausgebremst. Wie der ORF in Österreich seinen Journalisten die private Meinung in sozialen Netzwerken verbieten möchte.
Ausgezeichnet, welche guten Seiten im Netz einen Grimme Online Award bekommen haben und was wir von ihnen lernen können.
Herr Peter, kann das sein, dass wir hier irgendwie noch das Aus der deutschen Fußballnationalmannschaft verarbeiten müssen oder warum kommen wir mit dem Aus hier um die Ecke?
Ja, ich dachte, wir machen so ein bisschen hier mediale Trauerbewältigung und schließen uns quasi der Gesamtstimmungslage heute an. Aber egal, das ist auf jeden Fall ein guter Ausblick, denn das sind unsere Themen in dieser einen Stunde was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die kommt heute ausgerechnet von Meşale Tolu. Wegen ihrer regierungskritischen Berichterstattung im vergangenen Jahr in der Türkei war sie inhaftiert. Heute, an dem Tag, an dem in Istanbul der Gerichtsprozess gegen den Weltkorrespondenten Deniz Yücel eröffnet wurde, habt ihr gerade schon in den Nachrichten gehört, da twitterte sie: Deniz Yücels Prozess wurde auf den 20. Dezember vertagt. Ein fairer Prozess heute mit Freispruch enden müssen. Hashtag Journalism is not a crime.
Die zweite Meinung
kommt heute außerordentlich motiviert von Herrn Pähler.
Das kann man sagen. Meşale Tolu, die hat recht, finde ich. Wäre die Türkei ein funktionierender Rechtsstaat, dann wäre die Akte Deniz Yücel heute ein für alle Mal geschlossen und der Prozess erst gar nicht eröffnet worden. Die Türkei ist aber kein funktionierender Rechtsstaat. Es steht also sehr zu befürchten, dass wir Ende des Jahres einen Schauprozess erleben werden, bei dem das türkische Regime dann eben nochmal versuchen wird, seine Macht in allen herrlichen Facetten auszuspielen und die eigene Weltsicht medial zu verbreiten. Gut für Deniz Yücel ist, dass er wieder in Deutschland und damit in Sicherheit ist, wie auch immer das Urteil ausgehen mag. Was wir aber nicht vergessen sollten, dass noch immer eine dreistellige Zahl von Journalisten in der Türkei hinter Gittern sitzt und das nur deshalb, weil sie ihre Arbeit gemacht haben.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien, das meinungsfreudige Medienmagazin.
Egal ob beim kleinen Lokalradio oder beim bundesweiten Printtitel, egal wohin man eigentlich guckt, auf den Facebook-Seiten oder auch in den Kommentarspalten unter Artikeln, da herrscht doch, kann man sagen, ein rauer Wind. Und das ruft auch die Medienwächter auf den Plan. Hass in sozialen Netzwerken ist omnipräsent. Stark betroffen sind auch Angebote von Medien. Und eine neue Studie, die gibt jetzt 10 Tipps für Journalisten, ja, wie sie für ein besseres Klima in ihren Kommentarspalten sorgen können. Und da haben wir gedacht, die stellen wir euch doch heute mal vor.
Ja, das machen wir.
Aber sag doch mal, wenn wir jetzt mal da drauf gucken, warum sehen auch die Medienwächter, die sagen ja zum Beispiel auch die Redaktion, die haben zum Teil eine Mitverantwortung. Warum ist das überhaupt so, dieser Ansatz?
Ja, das ist schon eigentlich ganz interessant, wenn man sich das überhaupt mal anguckt, warum das halt auch für Medienwächter mit relevant ist, dass sie sagen, okay, das ist ein Thema, was wir gemeinsam uns anschauen müssen. Denn diese Studie ist in Auftrag gegeben worden von der Medienanstalt Nordrhein-Westfalen. Und der Direktor Tobias Schmidt, der war ja auch schon vor einigen Wochen mal bei uns zu Gast. Und da haben wir auch ansatzweise darüber gesprochen. Und was er auch in dieser Woche nochmal betonte, war, dass für das demokratische Medium Internet Hassrede eine Gefahr ist, wenn die Lauten die anderen zurückdrängen und die dann irgendwann nicht mehr sich trauen, ihre eigene Meinung zu äußern. Also dass im Grunde, wer besonders laut ist, dann dadurch auch eine richtige Debatte dann im Keim erstickt. Und das ist natürlich dann auch für Medien relevant, gerade wenn man das Gefühl hat, auch keine Lust mehr hat, damit zu diskutieren. Und deswegen jetzt dieser Ansatz und das ist, finde ich, sehr nachvollziehbar.
Okay, verstehe. Was ich so denke, wenn ich jetzt auch nochmal so schaue, wie oft dieses Thema, ne, Hate Speech, Hasskommentare, wie oft das auch schon bei uns hier in der Sendung Thema war im vergangenen Monat. Und wenn ich dann nochmal so gucke, wie nehme ich das eigentlich selber so wahr, würde ich schon sagen, ich habe vorhin ja auch omnipräsent gesagt, das ist tatsächlich so. Es kommt einem so gewaltig vor. Überall begegnet einem das und man kriegt irgendwie, also nicht so richtig einen Dreh dran, habe ich so das Gefühl. Mhm. Also das sind so immer die gleichen Mechanismen, wie teilweise wann, zu welchen Themen auch solche Kommentierungen auftreten, wie dann die Akteure dort handeln. Natürlich überhaupt gar nicht an einem echten Dialog interessiert. Und ich frage mich tatsächlich, ja, Ist das eigentlich jetzt so was Gefühltes? Und weil wir da auch nochmal drüber reden, nehmen wir es noch mehr wahr? Sind wir in so einer, auch was das angeht, auch in so einer Art Filterblase? Oder ist das wirklich so?
Es ist ja ganz interessant, wenn du es auch mal zum Beispiel mit dem Thema Fake News vergleichst. Mhm. Ne? Das ging ja am Anfang so, Fake News und Hate Speech ging so gemeinsam los, ja, auch so in der Medienaufmerksamkeit.
Irgendwie quasi
kann
gefühlt.
Schon, kann man schon fast sagen. Aber auch ein irgendwie sehr ungleiches Geschwisterpaar. Mhm. Und mittlerweile, Thema Fake News, das ist ja eher so eine Theorie geblieben. Und also so die Ängste, die am Anfang formuliert worden sind, haben sich ja so in der Form in Deutschland nicht erfüllt.
Ja.
Aber beim Thema Hassbotschaft ist das ganz anders und da hat die Medienanstalt auch eine bei Forsa eine repräsentative Umfrage in Auftrag gegeben. Das machen die schon seit ein paar Jahren. Die ganzen Zahlen werden in der kommenden Woche veröffentlicht, aber so ein bisschen, was da schon rausgekommen ist, finde ich sehr interessant.
Okay.
Und zwar haben jetzt aktuell 78% der Deutschen angegeben, schon mit Hassrede im Netz Kontakt zu haben. Das muss man sich fast überlegen. Fast 80%.
Mm.
Und das ist eine unglaubliche Zahl. Und 35% glauben auch, dass die Mehrheit der Kommentare aus Hass besteht. Also das Gefühl, was du gerade beschrieben hast, wird durch die Mehrheit gezeigt. Aber was auch die empirische Forschung zeigt, und das ist jetzt interessant.
Weil bis jetzt war das ja sozusagen nur eine Bestätigung des Gefühls. Andere haben das auch.
Ja, und ist es tatsächlich die Mehrheit? Nur 1% sind für die Hasskommentare verantwortlich. Also das ist eine kleine Menge, die besonders laut ist und das ist natürlich auch bemerkenswert und deswegen sollte man da auch was machen.
Gibt es noch sonst konkrete Zahlen, die man wissen muss oder reicht das schon, um es grundsätzlich einordnen zu können?
Das reicht, glaube ich,
erstmal. Waren denn auch, wenn du trotzdem mal guckst, waren Überraschungen für dich dabei? Also diese 1%, das ist nur so wenigstens, ist das eine Überraschung?
Also jetzt ist ja dann da jetzt von der LFM daraufhin nochmal parallel eine etwas andere Studie vorgestellt worden, nämlich eine Studie, die von Forschern, von Wissenschaftlern der Uni Bremen und von der Hamburg Media School durchgeführt worden ist, und zwar am lebenden Objekt. Da ging es jetzt nicht, das war eher so eine qualitative Arbeit. Da wurde nämlich mal geguckt, okay, wie sehr sind eigentlich die Kommentarspalten bei Medien betroffen und wie kann man dagegen vorgehen, beziehungsweise wie kann man die Stimmung verändern? Da sind auch verschiedene Strategien tatsächlich auch ausprobiert worden. Und da haben sie sich die Kommentarspalten bei unserem Schwestersender Deutschlandradio Kultur zum Beispiel angeschaut, auf Facebook, aber auch wurde RTL aktuell, wurde sich da angeschaut, die Tagesschau. Und auch die Social-Media-Aktivitäten und die Webseitenkommentare bei der Rheinischen Post. Und da fand ich das ganz interessant, wie die sich das angeschaut und analysiert haben und das ausprobiert haben, dass da auch richtig Strategien entwickelt werden konnten, wie man tatsächlich die Stimmung verändern kann.
Okay, und über die reden wir jetzt auch, glaube ich, oder?
Ja, das sind 10 Handlungsempfehlungen, die dabei herausgekommen sind. Und Herr Peller, ich habe sie dir ja hier mal mit ausgedruckt.
Ich bin quasi jetzt per se auch allwissend.
dann können wir einfach mal, sollen wir die einfach mal schnell durchgehen?
Komm, wir gehen die mal durch. Ich glaube, die sprechen dann auch für sich. Ich fange mal an. Erste Handlungsempfehlung, also immer an die Betreiber der Seiten oder der Mediengerichte. Entschieden moderieren, um seriös Diskutierende in ihrer Mitwirkung und Argumentation zu bestärken. Moderieren Sie klar und bestimmt.
Ja. Das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Ja. Ne? Der zweite Punkt ist direkte Ansprache. Melden Sie sich, also Sie halt die Medien, ne? Melden Sie sich häufig zu Wort, statt sich nur darauf zu konzentrieren, problematisch oder Kommentare zu löschen oder auszublenden. Versuchen Sie, böswillige und beleidigende Nutzerinnen und Nutzer direkt anzusprechen und zur Ordnung zu rufen. Oft reicht es schon, wenn Haterinnen und Hater merken, dass sie beobachtet und dass sie beachtet und beobachtet werden, um Diskurse zu zivilisieren.
Klingt erstmal einfach. Dritter Punkt, Gegenrede stärken. Besonders die Gegenrede, die sich in ihren Kommentarbereichen klar gegen Hassrede einsetzen, gilt es zu belohnen. Finden Sie die loyalen und engagierten Kommentierenden unter Ihren Nutzerinnen und Nutzern und machen Sie sich mit ihnen gemein, beziehungsweise solidarisieren Sie sich mit ihnen. Also übersetzt das, suchen Sie sich Verbündete, die schon bei Ihnen sind. Ne?
Viertens, Aktionen gegen Hassrede. Erfinden Sie journalistische Programme, Formate und Veranstaltungen, die den Hass bei den Wurzeln packen. Oftmals sind Unwissen, Unverständnis oder Enttäuschung die Ursachen für emotionsgeladene Pöbeleien.
So, und jetzt fünfter Punkt, damit kommen wir wieder auf die 1% von vorhin. Hässliches Dominanzgefälle. Machen Sie sich klar, dass eine laute Minderheit die digitalen Diskursräume mit ihren Hassbeiträgen beherrscht, während die Mehrheit der Nutzerinnen und Nutzer schweigt.
Sechstens, konstruktiver Journalismus, Wohlfühl- und Flauschjournalismus können die Verrohung der Kommentarkultur im harten Newsgeschäft nicht stoppen, wohl aber die regelmäßige Veröffentlichung lösungsorientierter Kommentarbeiträge, vor allem solche mit Bezug zum realen Lebensumfeld der Nutzerinnen und Nutzer.
Mensch-Maschine-Filter, Algorithmen und künstliche Intelligenz können die Beurteilung von Kommentaren durch Menschen nicht ersetzen. Sie können diese aber durch Vorfilterung erleichtern.
Ironie und zynismusfreie Zone, das war für mich wirklich eine Überraschung, dieser Punkt. Eine der größten Herausforderungen in der Kommentarmoderation ist, dass Ironie nicht nur von Computern, sondern auch von vielen Userinnen und Usern nicht als solche erkannt wird. Da muss man sagen, wenn man zum Beispiel an die guckt, wie zum Beispiel der Weltpraktikant gefeiert wurde, ja, in der Social-Media-Welt haben wir auch schon darüber berichtet, dass das eher davon abgeraten wird, dass das auch langfristig kontraproduktiv ist, fand ich interessant.
Jetzt kommen wir zu einem Punkt, der möglicherweise auch wirtschaftliche Punkte berührt. Ressourcen bereitstellen, am Dialog mit den Nutzerinnen und Nutzern festzuhalten und ihn weiter zu fördern, um das volle Kreativpotenzial der Kommentarmöglichkeiten für die eigene Medienmarke auszuschöpfen, bedeutet vor allem, die nötige Kapazität und Infrastruktur bereitzustellen.
Der letzte Punkt, Respekt verschaffen, Nummer 10. Gerade in einem rauen Kommunikationsklima kommt es nicht nur darauf an, auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren. Ein Unrechtbewusstsein auf Nutzerseite zu vermitteln, erfordert auch Wiederholungstäterinnen und Wiederholungstätern, ihre Grenzen konsequent aufzuzeigen. Ja, soweit die 10 Tipps.
Ja, soweit.
Viel Arbeit.
Die lege ich mir weg. Man kann die auch auf jeden Fall nachlesen bei der Medienanstalt NRW im Netz. Und Daniel, du hast auch noch mit dem Wissenschaftler Stefan Weichert gesprochen und ihn gefragt, ja, wie zum Beispiel, was sie da zum Beispiel beim Phänomen des Hijackings beobachtet haben. Also wenn scheinbar harmlose Themen dann doch für harte Diskussionen missbraucht werden, die gar nicht mehr mit dem Ursprungsthema eigentlich was zu tun haben.
Das ist gar nicht so schwer zu erklären. Was passiert ist, es werden bestimmte Themen einfach umgedeutet. Es werden Analogien gemacht, es werden Parallelen hergestellt zu anderen Themen, die vielleicht nicht ganz themenfremd sind, aber letztendlich doch einen ganz anderen Diskurs am Ende entfachen. Beispiel wäre ein Beitrag über Flüchtlingsheime und die dortigen Hygienebedingungen, die dann ein Kommentator einfach auf Obdachlose umgedeutet hat. Er hat gesagt, was ist eigentlich mit den Obdachlosen in Deutschland? Wer kümmert sich denn um die? Sondern kann er sagen, das ist ja gar nicht so ein unbedingt falsches Ansinnen, da den Obdachlosen und dieser Thematik mehr Aufmerksamkeit zu geben. In dieser Debatte aber war es eben ganz gezielt gesetzt, ein neues Thema, das ganz viele Reaktionen hervorgerufen hat. Und wo auch viel Hassrede vorzufinden war. Und das ist für eine Redaktion, finde ich, eben sehr schwierig, weil die Kommentare ja unter einem Beitrag stehen. Und wenn sich diese Debatte dann sozusagen verselbstständigt und aus dem Ruder läuft letztendlich, habe ich als Journalist auch eine schlechtere oder keine Handhabe mehr, um das zu steuern.
Jetzt gibt es ja das Problem, glaube ich, in vielen Redaktionen, dass sie halt einfach nur eine gewisse personelle Ausstattung haben und dann oft nur abfischen können, nur sichten können und gar nicht aktiv mitmoderieren können. Wie schafft man es denn da überhaupt dann einen Ausweg zu nehmen? Weil so die Handlungsempfehlungen sind ja schön und gut, aber da ist das jetzt auch so, die ersten Schritte zu gehen. Vielleicht ist es der Weg, ein paar weniger Themen zur Diskussion zu stellen und dann dafür eine qualitative Debatte zu sorgen. Oder viel mehr Leute sperren, die einfach nicht durch konstruktive Dialoge auffallen, um sich so den Rücken frei zu halten?
Also entscheidend ist, glaube ich, dass sich die Redaktionen ihres ganzen Instrumentariums bewusst werden müssen. Diese Bandbreite an Möglichkeiten, die sie haben. Und das, was wir in der Pressekonferenz nicht offen angesprochen haben, das sage ich jetzt exklusiv, was für uns erschreckend war, wie wenige Redaktionen überhaupt eine Strategie haben, einen Plan haben, irgendeine Art von Regelsystem, nämlich fast keine Redaktion. Und das zeigt einfach zum einen die Unerfahrenheit, vielleicht aber auch die Frustration nach wie vor im Umgang mit diesen Nutzerkommentaren, obwohl es die ja nun auch schon seit Bestehen des Internets eigentlich gibt. Und sich da nochmal zu verständigen und auch klarzumachen, was könnte denn eigentlich unsere Strategie sein? Ob das eine große Redaktion ist oder eine kleine Redaktion, ist eigentlich völlig egal. Sich da sozusagen vielleicht stärker auf die Themen zu fokussieren, auf die Qualität der Inhalte und zu sagen, okay, diese Debatte ist jetzt fruchtbar für uns, die wollen wir steuern, die wollen wir moderieren. Aber das andere Thema, AfD, Flüchtlinge, das wissen wir schon jetzt, da kommt ein Hassdiskurs bei raus, da erlauben wir gar keine Kommentare. Das könnte so eine mögliche Strategie sein, die Redaktionen für sich finden und Entscheidungen, die sie für sich treffen. Aber sie müssen sie für sich treffen, weil Diskurse einfach laufen zu lassen, unmoderiert, unbetreut zu lassen, geht nach unseren Dafürhalten eben nicht. Und dafür deuten auch unsere Ergebnisse darauf hin, dass das ein Fehler ist.
Meine letzte Frage ist interessant, es gibt ja noch von der LFM die Forsa-Studie, die jetzt gerade noch finalisiert wird. Und da gibt es ja einen großen Effekt, dieses gefühlte Wahrheit versus Realität. Also, dass man denkt, es gibt eine gefühlte, dass die Mehrheit mit Hasskommentaren verbreitet im Netz, aber letztendlich sind es dann nur 1%. Wie ist das, wo du dich das letzte halbe Jahr oder wo ihr beide euch mit dem letzten halben Jahr mit dem Thema so intensiv beschäftigt habt, mit der gefühlten Wahrheit, die ihr vorher hattet und mit der Realität? Was sind sozusagen ein paar vielleicht auch überraschende Erkenntnisse oder vielleicht Sachen, wo ihr einfach nur bestätigt wurdet?
Also ich war erstens überrascht, wie konstruktiv manche Diskurse und erfreulich auch ablaufen. Also wo man sagt, Mensch, da lerne ich sogar was bei. Da sind tolle Menschen, die sich füreinander interessieren, die sich gute Gedanken zuschieben, die ihr Wissen erweitern wollen. Das hat mich wirklich eben sehr überrascht. Und im Negativen überrascht war ich auch, wie offenbar sehr stark die Medien selbst das Vergrößerungsglas immer auf diese Debatten lenken, sodass man in der öffentlichen Wahrnehmung das Gefühl hat, alles, was im Netz ist, ist schlecht. Alles, was bei Facebook kommentiert wird, ist alles übelste Hassrede. Und für uns hat sich eigentlich herausgestellt, dass dem nicht so ist. Vor allem dann nicht, wenn die Redaktionen bereit sind, eben sich engagiert in diesen Diskurs einzuklinken. Und das kann mal sein, dass man ein Einhorn-Gift postet. Es kann aber auch sein, dass man wirklich inhaltlich auf eine Frage eingeht, und sodass sich die Nutzer auch verstanden und angesprochen fühlen. Weil das bringt weitere tolle Diskurse nach sich. Und die Welt, die wir im Netz erleben, ist nicht dieselbe Welt, die einen Donald Trump erschafft. Also das ist nicht alles schlecht, was passiert. Und dafür würden wir auch gerne werben. Der Diskurs mit dem Nutzer lohnt sich.
Soweit Stefan Weichert von der Hamburg Media School. Soweit auch die Sicht der Wissenschaft. Aber wie sehen denn Redaktionen den Umgang mit Hass in den eigenen Kommentarspalten? Das klären wir gleich und reden mit Spiegel Online.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien?
Das Community-managende Medienmagazin. Und wenn man genau das tut, nämlich eine Community-managen, dann muss man sich, haben wir gerade schon gehört, wohl oder übel mit dem Thema Hate Speech und Hasskommentaren auseinandersetzen. Das ist etwas, was gefühlt omnipräsent ist in den Kommentarspalten bei Facebook und auf den Online-Seiten vieler Medien. Und wir haben auch vorhin schon gehört, es gibt Studien, die das A belegen, dass das nicht ein subjektives Empfinden von mir und Daniel ist, sondern dass das eben die Mehrheit der Online-User tatsächlich so empfindet. Obwohl, das ist ja auch eine erschreckende Erkenntnis, nur ganz wenige eigentlich dafür verantwortlich sind, nämlich nur 1% der Internet-User überhaupt. Jetzt haben wir aber gehört, es gibt sozusagen Abhilfe. Die Landesanstalt für Medien NRW hat einen 10-Punkte-Plan oder 10 Tipps herausgegeben, mit denen Redaktionen und Community-Manager dem Thema Hassrede begegnen können. Und Stefan Weichert von der Hamburg Media School hat im Grunde das auch bestätigt und gesagt, die Diskussion mit dem Nutzer lohnt sich, hat auch dafür geworben, tatsächlich auch in den Dialog zu treten und es eben nicht hinzunehmen oder einfach wegzulöschen, sondern wirklich die Konfrontation auch im positiven Sinne zu suchen. Jetzt wollen wir nochmal schauen, also viel Theorie, viele Zahlen, wie sieht es in der Praxis aus des täglichen Community-Managements eines Mediums? Daniel, was glaubst du? Das Thema ist dir ja nicht ganz so fremd. Womit haben Community-Teams so zu kämpfen im Alltag?
Also ich finde es natürlich immer spannend, hier auch bei den Kollegen bei Deutschlandfunk Nova zu schauen, bei unseren Kollegen. Aber ich bin ja auch mit Teil beim Audience Engagement Team bei der Rheinischen Post. Ne? Und deswegen haben wir uns das mit der Studie auch nochmal so angeguckt, weil ja auch dann die Kollegen von Deutschlandrat Kultur mit dabei waren. Und ich glaube, es ist egal, auch wenn man mit Kollegen von anderen Medienhäusern spricht, da hört man eigentlich immer so die gleichen Punkte. Erst einmal die Masse an Arbeit, die man hat. Also ich glaube, viele sagen, dass man nicht mal 30 Sekunden Zeit hat, um sich wirklich ernsthaft mit einem Kommentar auseinanderzusetzen. Das ist schon mal sehr schwierig. Also das ist so ein eigener Druck, der herrscht. Mhm. Dann hat man aber auch einen gewissen Druck also aus der Nutzerschaft. Nämlich, dass sie manchmal sagen, warum steht da so ein Hass oder warum bleibt das da stehen? Oft sehen sie gar nicht, was überhaupt schon moderiert wurde oder auch erst gar nicht entweder freigeschaltet wurde, je nach Plattform, wo man sich bewegt oder was eigentlich auch schon weg ist und dass es einfach so ein Kampf gegen Windmühlen ist. Das ist so ein Druck oder aber auch ein Standing in der eigenen Redaktion. Wenn man mal ganz ehrlich ist, ich habe einen großen Respekt vor denen, die das Tag ausmachen. Oft ist die Anbindung ins Kernredaktionsteam nicht besonders gut. Und über die, da sagt man, ach, das sind wieder die mit den Netzkommentaren, die immer nur den ganzen Hass da wegwischen. Ja.
Ja.
Und das ist eben nicht. Es gibt auch viele andere positive Seiten, das sehen wir gleich auch. Und ich glaube, da ist auch noch viel Arbeit von Redaktionen, dass sie das Standing des Community-Teams verbessern. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann ist auch noch der eigene Anspruch, der da ist. Man weiß in vielen Punkten, wie man es gerne besser machen würde, Fakten nachschlagen und so weiter und so fort, aktiver mitdiskutieren. Aber die Freiräume zu schaffen, das ist nicht ohne. Und das ist, glaube ich, ein sehr komplexes Feld.
Ich höre schon. Aber glaubst du denn, dass diese 10 Punkte, die wir vorhin ja auch mal durchgegangen sind, ja nur, dass jeden Punkt, den man so, auch wenn man ihn zum ersten Mal gehört hat, konnte man im Grunde ja sofort nachvollziehen. Das habe ich aus deiner Ausführung gerade schon mitgenommen. Das klingt vielleicht erstmal ganz gut, aber die Realität sieht manchmal doch etwas anders aus, beziehungsweise es gibt noch andere Einflussgrößen. Helfen denn diese 10 Punkte jetzt tatsächlich in der Praxis einer Community Managerin?
Sie helfen nicht nur der Community Managerin, sondern auch der Chefin oder dem Chef. Und zwar einfach auch zu sehen, okay, das ist eine gewisse Relevanz. Man beobachtet aber auch schon bei den Entscheidern so ein Umdenken, dass sie merken, okay, solche Kommentarbereiche, das Klima dort, das ist auch imagebildend. Und entsprechend bekommt das dann eine ganz andere Relevanz. Und ich glaube, da helfen dann auch so 10-Punkte-Pläne oder auch Auswertungen oder Erhebungen. Ich habe nach der Präsentation der Studie und des 10-Punkte-Plans auch mit Eva Horn gesprochen. Sie ist Social-Media-Redakteurin bei Spiegel Online und sie sagt, ja, ein gutes Community-Management bedeutet sehr viel Arbeit, aber nicht nur.
Das ist nicht nur viel Zeit, sondern das ist tatsächlich auch, dass man da qualifizierte Menschen hinsetzen muss. Wir versuchen zum Beispiel auch positive Sachen tatsächlich aus den Kommentaren rauszuziehen, und um das tun zu können, müssen wir die tatsächlich auch alle lesen. Und das kostet natürlich Zeit und es ist halt auch eine Ressourcenfrage, wenn du da eine Redakteurin hinsetzt, die Beiträge liest, das ist halt was anderes, als wenn da ein Computer sitzt.
Manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein Kampf gegen Windmühlen. Was tust du dagegen, dass man deinen Spaß nicht dran verliert, sondern dass man das immer denkt, so okay, jetzt wollen wir es hinbekommen, dass es gute Diskurse bei uns auf der Webseite gibt, um den Dialog zu fördern?
Ich versuche einfach, das ist vielleicht witzig, dass gerade ich das sage, ich versuche da nicht so negativ ranzugehen, weil Hasskommentare halt immer nur so ein Teil sind. Ich lese wirklich viele Kommentare und mir fällt immer wieder auf und ich bin nicht immer, aber ziemlich oft tatsächlich überrascht, wie gut die Kommentare dann doch auch sind. Und gerade wenn es um so persönlichere Themen geht, wie viele Leute dann ihre Erfahrungen mit uns teilen und auch mit anderen Usern teilen und oder auch teilweise so einen lustigen Humor haben, spitzfindig sind, zynisch sind, ironisch sind, teilweise bessere Witze machen als wir. Und das sind so Punkte, wo ich tatsächlich immer denke, ach naja, also klar gibt es manchmal harte Tage, aber es gibt halt auch viele Punkte, wo ich denke, ach, das war jetzt eigentlich wieder ganz lustig.
Also ich glaube, das ist auch für uns Medienmacher total wichtig, dass es nicht bei uns so im Kopf einmal so ein Stigma hängen bleibt. Nutzerkommentare gleich Hasskommentare.
Genau das. So, hier geht es halt, du hast mich ja auch vorhin gefragt, so ja, wir haben jetzt irgendwie viel mit Hasskommentaren zu tun. Und ich spreche halt eigentlich lieber von Nutzerkommentaren, weil der Hass auch nur ein Teil davon ist. Das ist sicherlich ein Problem und mit dem müssen wir uns auseinandersetzen, aber ich werde auch sehr oft gefragt, ja, möchtest du die Kommentare bei Facebook nicht einfach gerne abschalten? Ganz ehrlich, manchmal ja, aber eigentlich sehr oft nein, weil warum? Der Diskurs ist da und dann muss man muss da halt reingehen. Man darf sich das, was man halt nicht machen darf, ist sich das einfach nur angucken und zu resignieren, sondern man muss da halt hart reinkanten und sowohl den Leuten ihren Hass nicht durchgehen lassen, aber man muss halt auch die Leute unterstützen, die was Gutes machen.
Und beim Stichwort hart reinkanten, Ironie ist da keine Option. Es war ja interessant, dass das in den Handlungsempfehlungen explizit ausgeschlossen wurde. Einige Medien haben da ja, sagen sie zumindest, gute Erfahrungen mitgemacht. Wie stehst du persönlich dazu?
Ich persönlich finde, Ironie geht schon. Man muss halt immer aufpassen, wo. Ich möchte tatsächlich nicht unter Postings über Tote im Mittelmeer ironische Postings von Social Media Redaktionen lesen, aber natürlich muss man unter einem Posting von Tim Wiese und sein aufgebohrter Lamborghini werden in Hamburg verhaftet. Also wer da ernsthaft drauf reagiert, der hat vielleicht auch irgendwie ein Problem. Deswegen, ich denke aber, das ist eine Geschichte des gesunden Menschenverstandes, dass man das bei manchen Sachen nicht macht. Und hier ging es ja nun dezidiert auch um Hasskommentare. Und da muss man schon auch immer genau überlegen, verlässt man die Augenhöhe oder nicht? Und ich würde mich da tatsächlich persönlich relativ oft für Nein entscheiden, finde aber tatsächlich im Gegensatz zu den Handlungsempfehlungen, dass Ironie schon manchmal ein sehr probates Mittel ist.
Und mal so, wenn du sagst, okay, jetzt schalte ich mal ab, moderiere keine Kommentare, wo gibt's für dich den meisten Flausch im Netz?
Instagram auf jeden Fall. Und seitdem es die Qualitätsfilter gibt, finde ich tatsächlich auch Twitter wieder viel angenehmer. Also nicht, dass da jetzt weniger Hass ist, aber man sieht ihn weniger und das reicht mir eigentlich schon.
Sagt Eva Horn von Spiegel Online.
Ja, und wenn auch ihr mit Kommentaren im Netz zu tun habt, und das habt ihr vermutlich, das PDF mit den wichtigsten Ergebnissen der Studie, das haben wir euch verlinkt auf deutschlandfunknova.de, wenn ihr da auf eine Stunde was mit Medien geht, zum Beispiel über den Menüpunkt Podcasts.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das europäische Medienmagazin. Das gab mal wieder einen Aufreger in dieser Woche bei unseren Nachbarn in Österreich. Und wieder ging es um einen Maulkorb für Journalisten beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, beim ORF.
Ja, wenn du jetzt sagst wieder, dann heißt das auch, dass es doch einige Politiker und ORF-Stiftungsräte, das sind quasi im österreichischen Rundfunksystem, ja, wie nennt man das, heißt es bei uns, das sind die Rundfunkräte quasi, ja. Ne? Also die quasi die Aufsichts führen, natürlich auch politisch, paritätisch nach entsprechenden Mehrheitsverhältnissen besetzt. Und da gibt es eben schon seit Jahren eine Forderung, dass es ja bestimmte Social-Media-Richtlinien geben soll für die Journalisten des ORF. Und jetzt, wo eben die schwarz-blaue, also die konservativ-rechtspopulistische Regierung die Mehrheit hat, nicht nur im österreichischen Parlament, sondern eben auch im Stiftungsrat des ORF, da könnten diese Regelungen tatsächlich bald kommen.
Wir gucken mal, bevor wir jetzt auf den Aufreger der Woche kommen, vielleicht mal, was da mal vor ein paar Wochen passiert ist, da haben wir drüber berichtet. Da sollte unbequem Journalisten Maulkorb verpasst werden. Ein FPÖ-Politiker, der sitzt halt in diesem obersten Aufsichtsgremium des öffentlich-rechtlichen Senders und will ein Drittel der Stellen für Auslandskorrespondenten streichen. Und zwar, wenn, Zitat, diese sich nicht korrekt verhalten.
Ja.
Ja, da haben wir drüber gesprochen. So, das ist jetzt schon so ein bisschen wieder verzogen da, der Rauch. Jetzt gibt es ein neues Feuerchen. Herr Pähler, das hat die Tageszeitung der Standard berichtet. Genau. War das ein Entwurf durchgesichert? Ja. Worum geht's da?
Ja, es geht um einen Entwurf im Grunde eines, ich würde es jetzt mal übersetzen, eines Maulkorb-Erlasses, aber im Grunde sind es eigentlich Richtlinien für Mitarbeiter des ORF, wie die sich in sozialen Medien zu verhalten haben. Und das eben nicht nur dann, wenn sie in offizieller Funktion, beispielsweise Social-Media-Kanäle oder wie auch immer, des ORF bedienen, sondern auch, wie sie eben als Journalisten mit ihren privaten Accounts und Profilen auftreten. Mhm. Und ich lese mal eine kurze Stelle daraus vor. Also begründet wird das Ganze auch mit der besonderen Verantwortung dafür, dass eben die ORF-Journalisten ihre Meinungsbekundungen in sozialen Netzwerken, dass sie keine Zweifel an der integren und rechtskonformen Aufgabenbesorgung durch sie in Sendungen und Angeboten des ORF und auch an der Glaubwürdigkeit des ORF aufkommen lassen. Und Mitarbeiter sollen es eben deswegen künftig unterlassen, Äußerungen zu tätigen, die als Zustimmung, Ablehnung oder Wertung von Äußerungen, Sympathie, Antipathie, Kritik, Polemik gegenüber politischen Institutionen, deren Vertretern und Mitgliedern zu interpretieren.
Also kurzum,
redet nicht schlecht über Politiker oder gar nicht am besten.
Ja,
meinungsmäßig jedenfalls.
Ja, ganz genau. Einige sagen auch, oh, das könnte doch hier so eine Lex Armin Wolf sein. Armin Wolf als Moderator der Nachrichten hat beim ORF ja auch die Meinung, dass er eine Haltung hat und so. Dass da auch er explizit damit gemeint ist und das würde auch seine Aktivitäten, so gehen viele davon aus, auch empfindlich treffen. Es gab sehr, sehr viele Reaktionen, von solchen Social Media Redaktionen oder Reaktionen zu halten ist. Und da haben wir zum Beispiel vom DJV-Chef Frank Überall. Der hat eine Pressemitteilung rausgeben lassen und da steht, das ist wirklichkeitsfremd und ein Eingriff in die Meinungsfreiheit der Journalisten. Und das sagen wirklich viele, ne?
Ja, das ist, glaube ich, etwas, was sich durchzieht. Das wird hier und da auch wieder nochmal anders untermauert. Also zum Beispiel Anita Zelina, die ist bei der Neuen Zürcher Zeitung, die sagt, hat sie getwittert, neben der erstens juristischen Unhaltbarkeit und zweitens dem absoluten Unverständnis von Social Media und drittens dem politischen Beigeschmack erstaunt mich viertens die Schrupse, oder wie heißt das nochmal, Schrupse, ich kann es gar nicht sagen. Egal. egal. Zu glauben, Arbeitnehmer seien Leibeigene, die inklusive ihrer freien Zeit Firmeneigentum sind. Also auch nochmal so verschiedene Facetten, also wirklich Entrüstung über das, was da eigentlich gerade tatsächlich passiert.
Mhm. Oh. Die ist übrigens nicht mehr bei der NZZ. Aber
ist sie gar nicht mehr?
Ja, ja, genau.
Ah, wo ist sie jetzt?
die sucht nach neuen Aufgaben, beziehungsweise nimmt sich gerade, glaube ich, eine kleine Auszeit.
Dann sollte sie ihr Twitter-Profil aktualisieren. Das habe ich danach geguckt.
Herr Peller, ich erkenne immer das Wort Former. Aber
steht das da wirklich? Ja, habe ich es überlesen. Oh, blöd.
Macht nichts. Entschuldigung, dass ich hier da so reingrätsche.
Kein Problem, ist im Redigat passiert.
So, und dann haben wir, es kommt davor, wenn man keine ordentliche Zensur in den Medien hat. Ne?
Ja.
So, Fabian Schmidt ist Redakteur bei der Standard via Twitter und der regt auch wirklich etwas einen interessanten Gedankengang an. Zuerst der ORF, dann Lehrer? Alle Beamten? Das ist ein gefährlicher Präzedenzfall.
Ja, und dann nochmal auch vielleicht eine etwas offiziellere Stellungnahme vom Zentralbetriebsratschef des ORF, das ist Gerhard Moser. Und der wird unter anderem bei dwdl.de zitiert und er sagt, was hier vorliegt und was ich etlichen Stimmen aus dem Haus entnehmen kann, scheint, dass ein Kniefall des amtierenden Generaldirektors vor den schwarz-blauen Wünschen und Diktaten gegenüber ORF-Journalisten zu sein. Also der macht ganz klar diesen Zusammenhang auf. Da ist eine politische Mehrheit in Österreich an der Macht und die versucht da ihre Meinung oder beziehungsweise auch ihr Bild von freiem Journalismus und öffentlich-rechtlichen Journalismus durchzusetzen und letztendlich übt Druck aus, auf den der ORF-Chef jetzt irgendwie reagiert und danach gibt. Das ist schon auch ein klarer Vorwurf, muss man sagen.
Interessant auch, was Christoph Schattleitner, Editor von Weiß in Österreich, gesagt hat. Er richtet sich an den ORF und sagt, es tut weh anzusehen, wie sehr sich der ORF politisch vereinnahmen und demütigen lässt. ORF-Logo raus, FPÖ-Logo, FPÖ-Insatz rein, Werbung auf Facebook, ganze Sendung auf YouTube. Ein unabhängiges Medium würde rechtlich gegen Strache vorgehen.
Ja. Was ich spannend finde, es gibt doch noch 2, 3, 4, 5.000 andere solcher Meinung. Was ich aber interessant finde, auch der österreichische Bundeskanzler, der ja möglicherweise gerade als einer beschrieben ist, der durchaus den ORF und
der findet das doch bestimmt gut.
Müsste man doch denken. Der müsste sich doch genüsslich die Hände reiben. Was er sagt, ist was anderes. Er hat nämlich darauf angesprochen in journalistische Mikrofone am Rande einer Sitzung gesagt. Zitat, ich halte die Meinungsfreiheit für ein sehr hohes Gut. Insofern sehe ich persönlich den Erlass sehr skeptisch. Ich meine, jetzt kann man natürlich sagen, was treibt den an? Und könnte sogar jetzt mal etwas weitergedacht überlegen. Das ist natürlich auch noch, wenn der wirklich dem ORF-Chef ans Bein pinkeln will, ihm quasi jetzt auch noch quasi von der anderen Seite den Spiegel vorzuhalten, nach dem Motto, der Kanzler ist mehr sozusagen Schützer der Meinungsfreiheit als der oberste öffentlich-rechtliche Rundfunker. Sehr geschickt strategisch, ne? Also habe ich jetzt keine Belege für, aber behaupte ich einfach mal. Hm. Das ist Kalkül gewesen.
Interessant ist, glaube ich, es wurde ja auch so verschiedene Social-Media-Strategien diskutiert. Das war ganz interessant, was auch verschiedene gesagt haben, was eigentlich die beste Social-Media-Strategie für Journalisten ist. Und die besteht nur aus 2 Regeln. Und zwar die erste ist, sei kein Arschloch.
Mhm.
Und B, kommuniziere nur das, was du auch vor hunderten Leuten auf einer Bühne öffentlich sagen würdest.
Ja, das mit dem ersten kriege ich schwer hin. Nein, war nicht ernst gemeint.
Ach, so schlimm bist du nicht, Herr
Nein,
Peller.
Vielen Dank.
Aber ich finde, wenn wir jetzt mal einfach mal jetzt auf die letzte Dreiviertelstunde zurückblicken, es war sehr viel Depri dabei, ne? Wir haben sehr viel über die schlechten Seiten im Netz gesprochen. Und ich finde, jetzt kommen auch mal die Guten an die Reihe.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das auszeichnende Medienmagazin.
Vor ein paar Tagen, da ist der Grimme Online Award verliehen worden. Der wichtigste Preis in Sachen publizistischer Angebote im Netz. Und Deutschlandfunk Nova-Reporter Benjamin Weber war für uns bei der Preisverleihung in der Kölner Flora. Das ist immer ein richtig cool, schickes Event, das man auch live im Stream anschauen kann. Aber wie auch immer, wir schauen uns jetzt doch mal rückblickend noch mal ein paar der Projekte an, die gewonnen haben. Benjamin, Gewinner des Abends, oder man kann ja fast schon sagen, Abräumer des Abends, hast du uns irgendwie auch gerade schon gesagt, war irgendwie MyLab, oder?
Ja, genau. Die haben zwei Grimme Online Awards gewonnen. Den einen in der normalen Kategorie und dann den Publikumspreis. MyLab ist ein YouTube-Kanal, ein Wissenschafts-YouTube-Kanal, wird gemacht von 2 Frauen. Maiteen Nguyen Kim, die ist echte Wissenschaftlerin, promovierte Chemikerin, und Melanie Gard, die betreut das Die betreut den Kanal für Funk, ist ein Projekt von Funk SWR, genau. Mhm.
Auf den ersten Blick kann man jetzt schon denken, okay, komische Kombi so ein bisschen. Wissenschaft auf der einen Seite, YouTube auf der anderen. Warum funktioniert MyLab so gut? Was denkst du?
Also erstens würde ich sagen, die haben eine sehr gute Bindung an ihre Community. 93.000 Abonnenten und Mai ist auch wirklich richtig in den Kommentaren am Start, beantwortet die, ist da so richtig im Gespräch mit den Leuten.
Die macht die ganzen 10 Tipps, die wir gerade schon besprochen haben wahrscheinlich.
Ja. Mehr als das.
Sie sagt dann auch, manchmal ist es auch so, dass ich, wenn ich einen Film gemacht habe, gar nicht richtig gemerkt habe, dass den springenden Punkt, dass wir den vergessen haben. Und dann fragen die Leute dann in den Kommentaren nach. Und die wissen auch, dass sie dann immer antwortet und so. Also die benutzt es quasi auch nochmal so als Backchannel, um den Leuten dann noch was hinterher zu erklären. Ja, also auf jeden Fall diese Community-Bildung. Dann der Style der Videos. Also es ist jung, bunt, ziemlich hip. Und man muss sagen, es ist... Also der Wissenschaftsansatz, den sie vertritt, der ist irgendwie sehr lebensnah. Es geht jetzt nicht darum, irgendwie so wie in der Schule irgendwas auswendig zu lernen, sondern sie versucht das wirklich den Leuten nahezubringen. Und sie hat aber auch sozusagen so eine Art Agenda dahinter.
Wissenschaft ist für mich Lebenskompetenz. Das Ziel von MyLab ist nicht, dass jetzt möglichst viele Menschen wissen, wie man eine Redox-Gleichung oder so aufstellt. Stattdessen möchte ich eher vermitteln einen wissenschaftlichen Spirit. Es geht darum, dass man skeptisch mit sich selbst ist, dass man verschiedene Dinge von möglichst vielen verschiedenen Seiten betrachtet, dass man auch dazu bereit ist, sein Wissen immer wieder zu erweitern. Das ist irgendwie etwas, das in jedem Teil unserer Gesellschaft und momentan, finde ich, ganz besonders in unserer momentanen politischen Situation immer wichtiger wird.
Also Wissenschaft von MyLab, aber Wissenschaft war ja eher ein größeres Thema auch in diesem Jahr, ne?
Genau, Online-Portal Riff Reporter hat auch einen wissenschaftsforschungspolitischen Schwerpunkt, die sind ausgezeichnet worden. Wobei da finde ich eigentlich interessanter diesen Crowdfunding-Ansatz, den dieses Riff Reporter-Projekt hat. Also es ist eine Webseite, so ein bisschen so eine Genossenschaft wie die Taz, wie die gute alte Taz, nur kann man da eben als User nicht dem ganzen Projekt Geld geben, sondern auch freien Autoren. Also ich könnte mich da jetzt anmelden als freier Autor und mir versuchen mit Texten, Videos, Audios, whatever, eine Leserschaft aufzubauen, die bereit sind, Geld zu investieren in mich, meine Ideen und meine Themen, die ich dann sozusagen bei Riff Reporter frei bin, umzusetzen. Das finde ich eigentlich relativ beeindruckend.
Und das funktioniert auch?
Das funktioniert auch. Allerdings, Manko ist so ein bisschen, das haben die auch selber auf der Bühne gesagt, fand ich auch sehr charmant, dass sie das gesagt haben, das Publikum fehlt noch so ein bisschen.
Ja. Vielleicht mal jetzt haben wir viel über Wissenschaftsformate gesprochen. Welche preisgekrönten Projekte haben dir außer den wissenschaftlichen noch besonders gefallen?
Würde ich als erstes sagen, Mädelsabende, das ist ja schon viel in den Medien gewesen, der Instagram-Kanal von FrauTV für eine junge Zielgruppe von WDR. Da machen drei Mädels in den Stories, behandeln irgendwie Themen wie Abnehmen oder Sexualität oder sowas. Für eine sehr junge Zielgruppe, die haben gewonnen. Ich habe mich sehr gefreut, dass Raul Krauthausen gewonnen hat in der Kategorie Spezial für sein für persönliches Engagement. Raul Krauthausen ist behindert, sitzt im Rollstuhl und engagiert sich sehr für die Sichtbarkeit von Behinderten.
Also rein statistisch gesehen sind 10% der Bevölkerung behindert, aber nicht jeder Zehnte in unserem Freundeskreis. Und da kann man sich ja schon die Frage stellen, wo sind die denn eigentlich alle? Und ich glaube, dass wir nach wie vor gerade in den Medien das Phänomen haben, dass Journalistinnen und Journalisten vor allem die Leute vor die Kameras holen, auch natürlich Produzenten und so weiter, die so sind wie sie selbst.
Ja, Raul ist jetzt kein klassischer Journalist, er ist eher ein Aktivist, auf seiner Wikipedia-Seite steht Human Rights Activist. Genau, der macht, also man kann auch gar nicht sagen, wofür er jetzt genau, für welches Projekt er jetzt genau ausgezeichnet worden ist, weil er macht einfach mega viel.
Er ist ein eigenes Medium, muss man eigentlich fast sagen, ne?
Ja. Also allein sein Twitter-Account, er hat irgendwie einen Verein gegründet, Sozialhelden, dann macht er die Talkshow, Krauthausen Face-to-Face. Was ich noch ganz cool fand, das ist schon ein relativ altes Projekt, die Wheelmap. Dieses Open-Source-Projekt, wo Leute barrierefreie Orte eintragen können auf der ganzen Welt. Also diese ganzen Sachen macht er und er kämpft eben damit dafür, dass behinderte Menschen einfach viel mehr in den Alltag reinkommen. Allerdings nicht nur Behinderte, auch Migranten. Und da muss ich nur eine Sache sagen, der war der Einzige, der auf der Bühne andere Projekte erwähnt hat, die nicht gewonnen haben. Fand ich auch großartig.
Dann ist ja so ein bisschen, wo er sagt, auch so Stichwort Filterbubble, ne? Das ist ja eine oft bemühte Filterbubble-Metapher, haben wir oft gehört in den letzten Monaten. Hat sich das auch in den Awards gezeigt, so ein bisschen?
Auf jeden Fall. Es gab natürlich mehrere Sachen, die das thematisiert haben. Zum Beispiel ein deutsches Dorf, wo 16 Henry-Nann-Journalistenschüler 2 Wochen lang in Werpolo im Emsland auf dem Dorf waren und da dann Berichte drüber gemacht haben, Multimedia-Special und ein Buch in der Zeit. Dann Deutschland spricht, das ist ja auch bekannt, dieses Zeitformat, ist eigentlich ein Offline-Online-Projekt, wo Zeit Online Leute mit verschiedenen Meinungen gesammelt hat und einen Algorithmus hat, die dann sich treffen lassen und dann haben die da gesprochen über politische Themen. Und ich habe mit denen so gesprochen, die haben dann so erzählt, es gab auch sehr viel lustige Matches, zum Beispiel ein Professor mit seinem Studenten oder so, genau. Und was ich auch noch super fand, war der Halbe Kartoffel-Podcast, der hat leider nicht gewonnen. Da sprechen halbe Kartoffeln, also Deutsche mit nicht deutscher Herkunft, irgendwie über ihr Leben in Deutschland und wie man mit dem Aufwachsen zwischen den Kulturen so klarkommt. Ja, der hat nicht gewonnen, genauso wenig wie andere Sachen nicht gewonnen haben, wie zum Beispiel Übermedien, Deutschland 3000. Und irgendwann war dann klar, in der Kategorie Information wurde kein Grimme Award vergeben, was so ein bisschen irritiert aufgenommen wurde im Jahr 2018, Fake News. Und deswegen frage ich jetzt dich, Daniel, du warst in der Jury. Kannst du das ganz kurz erklären? Wie kam es denn dazu?
Also es werden ja fast 30 Projekte nominiert und bis zu 8 Preise können vergeben werden. Und es wäre total unfair, wenn man ein festes Kontingent in jeder Kategorie hat, weil stell dir mal vor, es ist wirklich ein Jahr, wo Reportagen total angesagt sind und dann hast du ein super Projekt, hast aber keine Chance, weil es noch 3 bessere schon gab, die schon den Preis bekommen haben. Und wenn du dann auf einmal eigentlich ein sehr mittelmäßiges Projekt in einer anderen Kategorie hast, wie zum Beispiel, sagen wir jetzt mal einfach Information, und dann hast du auf einmal das Problem, dass du dann nicht mehr dort dass du dann auch gewinnst, obwohl dann diese andere Seite, die in einer harten Kategorie ist, dann keine Schnitte hat. Das heißt, jedes Projekt steht für sich und unter allen Nominierten, die 8 Besten werden dann ausgezeichnet. Und da kann es halt auch mal sein, dass dann eine Kategorie leer bleibt.
Und es wurde auch gesagt, auf der Bühne, dass ihr das gar nicht gemerkt habt, erst eine Zeit lang, dass die Informationskategorie leer
ist. Die Kategorie wird erst am Ende geguckt, wo die eigentlich ursprünglich reingereicht werden. Und dann so, ups, da ist ja was falsch. Haben auch mal überlegt, ob man nochmal hinterher eine Kategorie umschiebt. Aber das wäre den Projekten dann unfair gewesen.
Also ich kann das total verstehen. Ich fand auch den transparenten Umgang damit sehr gut. Meine Meinung wäre gewesen, ich weiß nicht, ob man wirklich zum Beispiel den Playmobil-YouTube-Kanal mit Weltliteratur hätte ausrechnen müssen.
Ich finde schon.
Dafür vielleicht lieber über Medien oder sowas.
Kritik ist angekommen.
Ja, aber was ich noch sagen wollte, die nominierten Sachen waren ja alle extrem gut. Ja, und deswegen ist ja auch schon eine Auszeichnung an sich.
Benjamin Weber mit den Eindrücken vom Grimme Online Award, der jetzt in dieser Woche, am letzten Freitag stattgefunden hat. Online gibt es auch nochmal die Links. Herr Peller, das war's für heute.
Ja, ich wünsche mich auch als Playmobil-Sendung.
Das können wir einrichten, vielleicht auch schon an der kommenden Woche am Donnerstag zur eine Stunde was mit Medien. Bis dahin wünschen wir euch eine
mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.